HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit der Schriftstellerin Eva Baronski und mit Sylvia Schwab. Eva Baronski, Sie werden sich jetzt vielleicht nicht wundern, aber die Hörer werden sich wundern. Meine erste Frage ist, was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Es ist nicht rot, aber manchmal rot. Meistens ist es grün. Frauen haben ja oft die Tendenz, ihre Lieblingsfarbe der Kleidung zuzuordnen. Ich trage gerne grün, ich trage gerne rostrot, das steht mir am besten. Am Himmel habe ich gerne blau, auf dem Teller habe ich auch gern grün. Ja, es gibt wenige Farben, die ich nicht mag, sagen wir mal so.
Zweite Frage, Ihre Lieblingspflanze oder Ihr Lieblingsbaum?
Meine Lieblingspflanze, wenn ich jetzt lange nachdenke, fallen mir ganz viele ein. Gerne solche, die man essen kann. Meine Lieblingspflanze, Blume, ist die Hortensie. Nach der habe ich auch meinen Garten ausgewählt. Als ich in dieses Haus kam, dachte ich, hier sind überall Hortensien, hier möchte ich wohnen. Und so ist es dann gekommen.
Und jetzt die dritte Frage, bevor wir jetzt diese Fragen auflösen. Sie können es sich schon denken, Ihr Lieblingsmusiker?
Oh je, da gibt es so viele. Das ist eine Frage, die lehne ich ab zu beantworten. Das ist immer wieder ein anderer. Ganz viele, die ich mag. Und es kommen ständig neue hinzu. Auch weil ich sie zum Beispiel im Radio höre. Und dann sage, das ist toll. Und dann gibt es ja diese schöne App auf dem Handy. Und dann hole ich mir das rein. Und ja, so erweitert sich das ständig.
Ich habe Sie ja jetzt nicht ohne Grund gefragt. Der Hintergrund ist der, Sie haben bisher 4 Romane veröffentlicht. Die Titel sind Manchmal rot, Magnolienschlaf, Herr Mozart wacht auf und dann eben jetzt der jüngste, Herr Mozart feiert Weihnachten. Also rot oder manchmal rot, Magnolie und Mozart. Das.
Denn Sie hätten mich jetzt eigentlich noch nach meinem liebsten Familienfest fragen
und?
Müssen. Ne?
Warum?
Naja, wegen des vierten Buchs.
Dann, welches ist das?
Weihnachten, klar.
Weihnachten, okay. Fangen wir vielleicht mal mit Manchmal rot an. Das ist Ihr dickster Roman, der ist erschienen 2015. Im Mittelpunkt steht Angelina. Angelina ist eine Analphabetin, die fällt ins Koma und erwacht wieder und entdeckt, sie ist Synästhetikerin. Das heißt, sie erlebt Töne, sie erlebt Räume, sie erlebt Musik als Farben. Wie kam sie denn auf dieses Thema?
Das hat den Hintergrund, dass diese Frau, über die ich da geschrieben habe, eine sehr einfache Frau zunächst mal ist. Diese Frau verliert während ihres Unfalls Filter. Das heißt, sie kann ihre Situation nicht mehr beurteilen und sie weiß überhaupt nicht mehr, wer sie ist. Und sie erfindet sich sozusagen neu. Aber es ist eine sehr einfache Frau und ihr fehlt das Vokabular, um die Musik, die sie plötzlich für sich entdeckt, auszudrücken. Und dann habe ich mich gefragt, und ich habe auch sehr viele Musiker gefragt, wie empfindet ihr Musik? Wie erlebt ihr das? Wie könnt ihr das beschreiben? Ganz vielen haben die Worte gefehlt. Die haben gesagt, das spüre ich einfach. Einer sagte, das ist Om. Und damit konnte ich auch nicht so furchtbar viel anfangen. Ich habe dann einfach auf das zurückgegriffen, was ich selber im Repertoire habe, nämlich diese Synästhesie, wobei das bei mir nur so eine Feld-Wald-Wiesen-Synästhesie ist, die Graphem-Synästhesie. Das heißt, man sieht Zahlen und Buchstaben in Farbe. Das ist ganz hilfreich, wenn man sich eine Telefonnummer merken muss. Ansonsten hilft es nichts. Bei Musik klappt das bei mir nur so ein bisschen. Ich sehe Musik ein bisschen farbig. Aber Noten sind leider bei mir alle gleichfarbig, deswegen tue ich mich mit dem Notenlesen schwer.
Also es steckt eine eigene Erfahrung dahinter.
Da steckt eine eigene Erfahrung. Ja, alles, was man schreibt, muss man irgendwie spüren können, wie bei einem Schauspieler, der muss es irgendwie spüren können. Und diese Farbigkeit, die habe ich ihr dann zugeschrieben, weil man damit wunderbar erklären kann, was sie fühlt, wie sie das sieht. Ich brauchte ja etwas zum Illustrieren. Mhm. Und das kam mir da ganz gut zu Pass.
Und das Zweite, was ihr passiert, ist ja, Sie sagten jetzt, sie verliert, diese Angelina verliert durch das Koma alle Filter. Sie verfällt ja, oder wie sagt man das? Sie erlebt eine Amnesie. Also sie hat ihre gesamte Vergangenheit verloren. Sie hat die Chance, dadurch auch ein ganz neues Leben anzufangen. Und da dachte ich, das ist doch eigentlich überhaupt eine tolle Idee und eine tolle Ausgangssituation für einen Schriftsteller. Da fängt nämlich jemand an, ein neues Leben sich zu erfinden. Und letztendlich ist ja Schriftstellerei auch nichts anderes oder häufig nichts anderes, dass man nämlich Leben erfindet.
Diese Situation, in der sie sich befindet, war für mich auch ganz konkret eine sehr bekannte Situation eines Schriftstellers. Das war wie ein weißes Blatt Papier. Ist alles ausradiert, es steht nichts mehr drauf. Und nun kann man sich erfinden. Das klingt erstmal nach einer sehr komfortablen Situation, ist aber überhaupt nicht komfortabel, wenn man sich eine Weile damit auseinandersetzt. Überhaupt nicht mehr zu wissen, wer man ist, ist schwierig. Es ist sehr, sehr mühsam und sie versucht dann auch herauszufinden, beispielsweise, was sie für Vorlieben hat, indem sie überlegt, mag ich Kaffee mit Zucker oder ohne Zucker oder mit Milch? Und das ist ganz schön schwierig.
Ja gut, alle familiären Bindungen gehen ja auch verloren. Und die Mutter, zu der ja vorher eine Beziehung da war, da ist plötzlich keine mehr. Oder die Freundin, das geht plötzlich kaputt. Ja, das ganze frühere Leben hat sozusagen keinen Wert mehr und ein neues Leben beginnt. Und das Leben, das bei dieser jungen Frau beginnt, das ist ja nun ganz interessant. Aus dem Aschenputtel wird ja so eine Art stolzer Schwan. Vorher war sie eine Analphabetin und sie war Putzfrau. Und dann gelingt es ihr, einen sehr erfolgreichen jungen Juristen zu erobern. Das nicht auf ganz feine Art und Weise. Und sie wird dessen Geliebte. Sie fängt an, Musik zu machen. Sie lernt lesen. Also das ist ja eine Entwicklung, die fast so ein bisschen ans Märchen erinnert.
Da schwingt tatsächlich wahrscheinlich was von Aschenputtel mit. Wobei, wenn man diesen Anwalt, der in dem Buch beschrieben wird, näher kennenlernt und weiß ich nicht, ob es so erstrebenswert ist, seine Geliebte zu sein. Aber in der Tat, sie macht zumindest das, was man als sozialen Aufstieg bezeichnen würde. Ich fand das sehr spannend. Was macht denn das eigentlich mit uns, dass wir wissen, woher wir kommen, was wir dürfen, wohin wir zugeschrieben sind? Und da sie das vergisst, hat sie auch die Möglichkeit zu sagen, ich bin eigentlich ganz anders. Und mit ihrem Analphabetismus hat sie ja auch keinen Vertrag mehr. Sie weiß das gar nicht mehr. Und dann hat sie auch nicht mehr das Problem, dass sie sagt, das lernst du ja nie, Kind, wie sie es wahrscheinlich gehört hat. Und dann geht alles ganz einfach.
Dieser Anwalt wird sehr aus der Nähe auch geschildert. Also das alles ja in der dritten Person. Man geht mit ihm in die Kanzlei, man steigt mit ihm ins Flugzeug. Das ist sehr sehr stressig, dieses Leben. Der ist unter Druck von allen Seiten, von Kunden, von Kollegen, vom Vater. Eva Bronski, haben Sie in diesem Milieu dann auch recherchiert?
Ja, absolut. Ich bin der Ansicht, dass es immer am besten geht, wenn man sich an Menschen wendet, die die Sache von innen kennen und sich das beschreiben lässt. Und genau das habe ich getan. Ich habe mir einen solchen Wirtschaftsanwalt gesucht, der im Finanzbereich tätig ist. Und der anfangs auch etwas skeptisch war. Das war eine ganz andere Welt für ihn. Und der hat mir so einiges erzählt. Das waren Geschichten, die mich wirklich erstaunt haben. Das ist doch ein Milieu, in das man normalerweise nicht reinkommt. Das ist eine sehr hermetische Welt. Da gelten eigene Gesetze. Und diese Atemlosigkeit, mit der er durch die Welt rennt, die ist also tatsächlich so. Das kann man hier in Frankfurt beobachten. Die laufen dann so an einem vorbei oder auch auf dem Flughafen. Aber die gibt's wirklich. Und das ist eigentlich ein ganz trauriges Leben, was der führt. Es geht um Termine und Hetze. Und
dann geht es abends, weil die Frau dann verschwindet irgendwann. Geht es dann auch nur noch mit Alkohol? Und das spielt ja, ja auch eine Rolle.
Ja. Der hat ein gewaltiges Alkoholproblem. Das wird alles mit sehr, sehr gutem Wein gelöst. Aber der Mensch hat tatsächlich ein großes Problem, ja.
Ich sagte eben ja, dass diese Geschichte auch so etwas von einem Märchen hat. Und das Tolle ist ja, mir gefällt dieses Buch unglaublich gut, dass es ja niemals Gefahr läuft, kitschig zu sein. Der Kitschverdacht, den man haben könnte, wenn man das jetzt so hört, eine Aufsteigerin aus den einfachen in die höheren Schichten, der wird ja permanent unterlaufen und das mit einer ganz gehörigen Portion Humor und Witz. Also ist Humor und Witz was für Sie zum Schreiben, Eva Bronski, immer dazu gehört?
Nicht zwingend. Ich glaube, ich merke es gar nicht, wenn ich humorvoll schreibe. Gerade bei diesem Buch war es so, dass ich es erst hinterher gemerkt habe, ach guck mal, das ist ja ganz lustig geworden. Es ging mir eigentlich mehr darum, tatsächlich in diese Figuren reinzukriechen, aus ihrer Perspektive zu schauen, mit ihren Gefühlen auch eine Weile herumzulaufen und dann wirklich zu wissen, wie geht's dem, wie funktioniert der, was treibt den? Ich glaube, man kann einen Menschen auch wirklich nur so schreiben, indem man wirklich versteht, wie er angetrieben ist. Und das nicht zu werten, sondern zu sagen, ich nehme das mal so hin. Ich setze mich, wie ein guter Psychotherapeut, setze ich mich in diese Person hinein, werte sie nicht, sondern schau mal, wie der funktioniert. Und so ist das entstanden, dieses Buch.
So sind dann diese auch sehr überzeugenden Personen entstanden. Es ist aber auch ein Frankfurt-Roman.
Das ist ein Frankfurt-Roman, weil ich glaube, das ist die Stadt in Deutschland, in der man solche Menschen am häufigsten antrifft. Ich habe sie vor der Tür, also das lag nahe, ja.
Ja, dann sind wir schon bei einer ersten Musik, Eva Bronski. Was haben Sie da ausgesucht für unser Gespräch?
Ja, ich höre ja häufiger HR2 und auch den Doppelkopf. Und wenn man das so hört, fragt man sich zwangsläufig irgendwann, was würde ich denn für eine Musik mitbringen? Eine Musik war immer sofort in meinem Kopf. Das ist Under Pressure von Queen und David Bowie, weil das eine Musik ist, die ich in meiner Jugend gehört habe. Es muss so eines der Stücke gewesen sein, das, als ich in die Pubertät kam, mir besonders wichtig war. Und irgendetwas hat es mit mir zu tun. Und es hat auch ganz viel mit diesem Mann zu tun, der ganz kräftig unter Druck steht. Und deswegen habe ich die Musik mitgebracht.
Wir hörten Under Pressure von Queen und David Bowie, ausgesucht von meinem Doppelkopfgast in H2 Kultur, der Schriftstellerin Eva Baronski. Mein Name ist Sylvia Schwab. Eva Baronski, Sie sind im Rheingau aufgewachsen. Sie haben als Kommunikationsberaterin gearbeitet, als Grafikerin und Journalistin. Studiert haben Sie Innenarchitektur und Marketingkommunikation. Und Ihr erster Roman, Herr Mozart wacht auf, erschien 2009. Da waren Sie schon 41 Jahre alt. Wie kamen Sie damals zum Schreiben? Relativ spät ist das ja.
Ich bin nicht zum Schreiben gekommen, sondern das Schreiben ist eigentlich zu mir gekommen. Und zwar immer wieder, das ganze Leben hindurch. Aber ich bin nicht darauf vorbereitet gewesen, dass das zu mir kommen könnte und ich einen solchen Beruf ergreifen könnte, sondern da, wo ich herkomme, fand so etwas nicht statt. Da wurde man was Solides sozusagen. Und ich habe mir das dann auch gar nicht zugetraut. Das war gar nicht in meiner Vorstellung drin, obwohl ich von klein auf immer den Wunsch hatte, mich künstlerisch auszudrücken. Das war ganz wichtig. Aber das Schriftstellerei kam nicht in Frage, denn Schriftsteller, das waren irgendwelche Menschen, die fielen so, wie sie sind, vom Himmel. Und tatsächlich weiß ich heute, dass es auch wirklich so ist. Man kann es nicht werden, man kann es nur sein und muss es dann entwickeln. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich das so entwickelt hatte, dass ich sage, jetzt probiere ich das tatsächlich. Ich habe ja auch noch ein paar Kinder bekommen und habe lange Zeit für mich geschrieben und es erst dann später veröffentlicht mit dem Herrn Mozart.
Die fielen vom Himmel, das ist jetzt ein schönes Bild. Also dann fielen Sie sozusagen zum zweiten Mal vom Himmel als Schriftstellerin und kamen auf Herrn Mozart. Wie eigentlich auf Mozart oder warum Mozart?
Ja, das ist mir irgendwann so passiert. Das kommen wir wieder zu den Filtern, die man so hat. Und ich glaube, Künstler haben viele Filter nicht, indem sie Ideen, die vom Himmel fallen, tatsächlich ganz absurde, blöde Ideen, vielleicht kindische Ideen, nicht wegfiltern, sondern sagen, da gucke ich mal, was denn wäre, wenn das tatsächlich so wäre. Und irgendwann, es ist sehr lange her, hatte ich mal diese Vorstellung, dass ein Mann bei mir auftaucht und der sitzt in meinem Garten, sieht ein bisschen verwahrlost aus. Und dann kam sowas dazu zwischen Hybris und Helfersyndrom. Ich bin diejenige, die dem jetzt die Welt zeigt. Und das war so als Gedankenspiel, war das eine Weile ganz lustig. Und daraus habe ich dann später eine Geschichte gemacht. Und die war auch davon beeinflusst, dass man dann, da kamen gerade diese MP3-Player auf. Und man konnte also Unmengen von Musik überall hin mitnehmen, auch zum Nordpol. Und sich da ein Riesenorchester anhören. Das fand ich spannend. Was würde Mozart heute zu sowas sagen? Und dann war die Idee geboren. Und der Rest ging dann eigentlich ganz von selbst, denn wenn man einmal diesen Blick hat, wie sieht etwas aus für jemanden, der die letzten 200 Jahre verpasst hat, da können Sie permanent staunen, wenn Sie sich in diesen Zustand begeben, dann ist alles, was Sie um sich haben, ist schon dieses viele Plastik, der schnelle Transport, das ist alles etwas zum Staunen.
Herr Mozart wacht auf. Also jetzt, um nur mal ganz kurz dieses Setting dieses Romans zu beschreiben. Es gibt einen Mann, der im Wien des Jahres 2006 auftaucht, der auch nicht weiß, wo er herkommt, wie er da auftaucht, im Winter. Und vorher aber, sozusagen im Prolog, schildern sie den Tod von Wolfgang Amadeus Mozart, sodass dem Leser wirklich eingeflüstert wird, dieser Fremde, der da in Wien auftaucht, 200 Jahre später ungefähr, das muss ja Mozart sein.
Ja, es ist ein Trick. Ich behaupte tatsächlich als Autorin an keiner Stelle dieses Romans, dass das Mozart ist, sondern ich begebe mich auch hier in diese Person hinein und der erlebt die Welt und der hält sich für Mozart. Glaubt man an Zeitreisen? Ich tue es eigentlich nicht. Aber ich fand diesen Gedanken schön, dass er das tut. Und es gibt dann auch eine wissenschaftliche Erklärung im Buch, wie es dazu kommt, dass er das so meint. Aber ich habe gemerkt auf Lesungen und auf Reaktionen der Leser, dass die das nicht wollen. Die möchten, dass das tatsächlich das Wolferl ist, der echte Mozart. Und der ist jetzt in Wien gelandet. Und dann ist das jetzt so.
Also das heißt, der Leser möchte gerne, dass diese, und dann wäre es ja echt eine Fantasy-Geschichte, dass diese Fantasy-Version wahr ist. Dass also der echte Mozart 200 Jahre wieder später auftaucht. Das finde ich total interessant. Ich dachte, dass der Leser eigentlich lieber eine realistische Geschichte hat.
Das ist meine Erfahrung. Die Reaktionen, die ich bekommen habe, waren alle ganz eindeutig, nein, 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 nein. Wir wollen, dass das der wirkliche Mozart ist.
Aber das hängt vielleicht auch, Eva Baronski, mit diesem Buch zusammen, das so unglaublich glaubhaft zum einen erzählt, wie dieser Mann, der da in diese moderne Welt gefallen ist, in diese Zivilisation, wie der eben permanent überrascht wird, permanent staunt über all diese Dinge und Möglichkeiten, die er alle nicht versteht, von der Straßenbahn eben bis zum Handy und zum Kino und alles, ja. Und das Zweite ist eben, wie auch dieser Roman geschrieben ist, also wie sie mit Mozarts Musik umgehen. Da hat man das Gefühl, da ist einfach eine totale Nähe.
Ja, die Musik spielt ja auch eine Riesenrolle und die hat auch bei der Recherche eine große Rolle gespielt. Ich bin da sehr unbedarft dran gegangen und dachte, das kriegst du alles schon hin, das recherchierst du alles, was da nötig ist. Tatsächlich habe ich dann so auf halber Strecke gemerkt, ach du lieber Gott, das ist ja doch ganz schön viel, aber jetzt bist du schon fast auf dem Berg. Es war sehr, sehr viel, was ich mir über Musik aneignen musste und das hat großen Spaß gemacht. Da sind einige Fenster für mich auch aufgegangen. Und die Musik war in der Tat ein ganz wichtiger Zugang zu dieser Person. Jetzt kann man über Mozart recht gut schreiben, denn er hat ganz viel hinterlassen. Es gibt endlos Korrespondenz, die er hinterlassen hat. Und es gibt diese Musik. Und wenn man das in Beziehung setzt, wenn man also anschaut, zu dieser Zeit hat er gerade dies und das dem Vater geschrieben und gleichzeitig hat er das komponiert. Wie passt denn das zusammen? Und da entsteht ganz viel Persönlichkeit. Und das hat sehr viel Freude auch gemacht. Und das hat mir diesen Menschen sehr, sehr nahe gebracht. Also der ist sehr gut zu fassen.
Jetzt ist etwas passiert, Eva Baronski, was einfach total gut zu diesem Buch passt. Es ist nämlich eine Oper entstanden. Sie haben das Libretto geschrieben, die Musik, vielleicht erzählen Sie mal, wie es dazu kam und wie ist der Stand der Dinge?
Das kam so, es gibt eine Figur in diesem Buch, das ist eine Frau, die sich in diesen Herrn Mozart verliebt und natürlich umgekehrt. Und diese Frau hat indische Wurzeln und so war es nötig, dass ich mich mit indischer Musik auseinandersetze. Und dann habe ich jemanden in Wien, mit dem ich ohnehin schon zu tun hatte, gefragt, ob er denn nicht jemanden kennt, der mich da etwas einführen kann in das Sujet indischer Musik. Damit kannte ich mich überhaupt nicht aus. Und dann sagt er, ja, da musst du dich mal an den Tristan Schulze wenden, der kennt sich mit sowas aus. Und dann habe ich das gemacht und der hat mir sehr gut geholfen. Das ist so ein Komponist, der sich auf ganz, ganz vielen Terrains bewegen kann. Wir haben dann über diese indische Musik gesprochen und als das Buch erschien, habe ich ihm ein Exemplar geschickt und seine Reaktion darauf war sofort, ich würde gern eine Oper machen. Wollen wir was zusammen machen? Und dann zufällig war ich am nächsten Tag in Wien, dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, das machen wir. Und so ist dieses Libretto und dann die Musik entstanden, eigentlich Zug um Zug. Wir haben parallel gearbeitet, das hat riesigen Spaß gemacht. Ja, und diese Oper ist jetzt fertig schon seit einiger Zeit und jetzt hoffen wir, dass sie demnächst irgendwo uraufgeführt wird.
Und Sie haben uns ja auch ein kleines Stück Musik aus dieser Oper mitgebracht. Was ist das?
Das ist ein Stück aus einem Demo, das angefertigt wurde. Es gibt in der Geschichte die Situation, dass der Herr Mozart morgens dort, wo er aufwacht, in dieser Wohngemeinschaft in ein Zimmer kommt und da steht ein Mann und der hat ein AC/DC-T-Shirt an. Und jetzt schaut er sich diese Buchstaben an, A, C, D, C, was kann das bedeuten? Es gibt einen Satz, auf den er kommt, Adorate Cherubin Dominum Cantu, betet an, ihr Engel, den Herrn mit eurem Gesang. Das ist also das, was er sich drunter vorstellt. Und A, C, D, C ist natürlich musikalisch auch schon eine Steilvorlage. Und daraus hat Tristan Schulze eine wunderschöne Arie gemacht und die ist hier eingesungen von Daniel Johansen. Das ist ein Tenor, der das für uns gemacht hat und wir fanden das sehr schön.
Adorate cherubim dominum cantu, adorate cherubim dominum cantu, adorate cherubim.
Im Doppelkopf in H2 Kultur ist heute die Schriftstellerin Eva Baronski zu Gast. Und wir hörten eine Arie aus der Oper Herr Mozart wacht auf. Daniel Johansen ist der Sänger und der Komponist ist Tristan Schulze. Das ist eine Oper, die bisher noch nicht aufgeführt ist. Eva Baronski, also Sie hoffen jetzt darauf, die an die Opernhäuser zu verkaufen.
Ja.
Magnolienschlaf, wir hatten ja ganz am Anfang den Titel schon genannt, heißt ein Buch, das so eine ganze Idee aus dem Rahmen fällt, wenn man oder nachdem man über die beiden anderen Bücher gesprochen hat. Hier haben wir es nicht mit dem Thema Amnesie zu tun, obwohl es auch hier um das Gegenteil geht.
Ich muss Sie jetzt leider korrigieren. Auch dieses Buch fängt mit M an und auch in diesem Buch wacht jemand auf.
Also, das ist richtig.
Eigentlich alle gleich.
Ja, gut. Also, das ist richtig. Ja, und vor allem, es geht ja um das Gegenteil von Amnesie oder um etwas, was in der Amnesie auch unglaublich wichtig ist. Es geht um Erinnerung.
Ja.
Magnolienschlaf heißt dieser Roman und es geht kurz gesagt um eine sehr alte Frau, die ist über 90 und eine junge russische Pflegerin, ihre junge russische Pflegerin. Da prallen zwei Welten aufeinander, nämlich Deutschland und Russland, alt und jung und es prallen zwei total unterschiedliche Charaktere und vor allem zwei total unterschiedliche Schicksale aufeinander, die doch irgendwie dann auch wieder was miteinander zu tun haben. Um was ging es Ihnen in diesem Roman, Eva Baronski? Ich habe gehört, irgendjemand habe geschrieben, das sei der erste deutsche Pflegeroman und das ist es ja nun wirklich überhaupt nicht.
Das war auch überhaupt nicht meine Intention, aber interessanterweise ist es tatsächlich so, dass ich hinterher der Presse und auch Reaktionen auf Lesungen entnommen habe, dass das ein Riesenthema sein muss. Auf jeder Lesung ist mindestens eine Person hinterher zu mir gekommen und hat gesagt, ich bin so froh, dass Sie das aufgeschrieben haben. Es ist so. Wir haben das auch zu Hause. Und dann wurden auch viele Geschichten erzählt von Pflegesituationen zu Hause mit teilweise illegalen Pflegekräften aus dem Osten. Da habe ich erst gemerkt, dass ich tatsächlich einen Pflegeroman geschrieben habe, obwohl das nur der Beipack war. Nichtsdestotrotz war das für mich dann auch ein spannendes Thema. Sagen wir mal, der Nukleus der Geschichte ist ein quasi unerhörtes Ereignis, das tatsächlich geschehen ist in meiner Familie. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern soll oder einfach mal so stehen lassen. Das heißt, das liegt so lange zurück. Ich wollte dieses Ereignis unbedingt erzählen und ich wollte aber wissen, was hat das mit den Menschen gemacht, die daran beteiligt waren. Und also brauchte ich eine sehr, sehr alte Frau und deswegen spielt es in einer unbestimmten Zeit, die schon ein bisschen zurückliegt, damit ich das noch in die Gegenwart habe bekommen können. Und das sind natürlich Kriegsereignisse, die diese Frau erlebt hat und völlig verdrängt hat. Die Erinnerung ist ja in der Lage, komplett zuzumachen, wenn etwas sehr, sehr Schlimmes passiert ist. Und diese junge Russin, die ihrerseits mit Erinnerungen, man könnte sagen kollektiver Natur, belastet ist.
Das ist die Pflegerin?
Das ist die junge Pflegerin, die ist Anfang 20, ganz junges Ding, hat aber auch schon Erfahrung, hat im Krankenhaus schon gearbeitet. Und die prallt nun auf diese alte Frau. Und am Anfang ist das alles ganz friedlich und das klingt wie so eine ganz glückliche Fügung. Aber dann geht's eben los, als die alte Frau merkt, das ist eine Russin. Und dann kommen diese Erinnerungen hoch, die sie eigentlich weghaben wollte. Da klappt was auf.
Ja, und dann entsteht ja ein Krieg, kann man fast sagen, da in diesem Zimmer, an diesem Bett zwischen zwei Frauen. Ein Krieg, der letztendlich ein Stellvertreterkrieg ist für das, was 70 Jahre vorher passiert ist. Ja, wo alle beide einfach sehr schlimme Erlebnisse, die irgendwie mit ihrer Familie oder mit ihnen persönlich zusammenhängen, aneinander auslassen.
Ja, das hat auch ganz viel mit Vorstellungen zu tun, die da beteiligt waren. Mir ist klar geworden, dass wir mit unserer Form der Kommunikation, Pressefreiheit und so weiter, dass wir eine völlig andere Vorstellung von den Dingen haben. Ich habe mir dann eine Wochenschau angeschaut, in der von Vergewaltigungen der Russen an deutschen Frauen sehr, sehr brutal erzählt. Und da ist mir klar geworden, dass die Berichterstattung damals sehr, sehr perfide war und dass die Frauen dort sehr, sehr viel Angst hatten.
Ja, Ängste geschürt wurden.
Womit
diese Frau ja damals lebte, waren Ängste, die sie vielleicht gar nicht hätte haben müssen, weil der Russe, den kannte sie ja eigentlich nicht, aber es waren so unglaubliche Ängste geschürt worden, die zu etwas führen, was eben einfach sie nie mehr vergessen kann. Was so interessant ist an diesem Buch, ist ja auch, dass es spielt in einem Haus, fast in einem Zimmer. Man könnte sagen, also wirklich ein Kammerspiel. Es sind vor allem Dialoge und die Gedanken, die Gefühle, die Erinnerungen dieser beiden Frauen. Ich könnte mir das auch total gut auf der Bühne vorstellen. Da wären wir schon wieder bei einem anderen Medium. Herr Mozart in der Oper und jetzt Magnolienschlaf. Können Sie sich das auf der Bühne vorstellen?
Ich bin gerade damit beschäftigt, ein Theaterstück draus zu machen, weil ich auch, ja, das ist schon allein durch das Setting, ist es prädestiniert dafür. Und ich finde es nach wie vor ein ganz großes Thema, weil diese kulturellen Unterschiede, die da aufeinander prallen, Missverständnisse, da lässt sich eine Menge mitmachen. Und es war tatsächlich auch so, dass ich dieses Buch mehrfach geschrieben habe. Ich habe es erst aus der Perspektive der jungen Frau geschrieben, dann aus der Perspektive der alten Frau und es erst im dritten Durchgang sozusagen zusammengefügt. Und man muss sich schon sehr intensiv in diese Figuren reinbegeben, um zu begreifen, was da an Gefühlen hinten dran steht.
Wie gehen Sie eigentlich an eine solche Geschichte wie Magnolienschlaf zum Beispiel heran, Eva Baunski? Sie wirkt sehr einfach strukturiert, aber je mehr man da hineindringt, merkt man, wie viele menschliche, inhaltliche und auch Zeitebenen da übereinander liegen. Das ist ja eine Komposition, ein Stück Architektur, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so wirkt. Also wie packen Sie eine solche Geschichte, ich meine jetzt eher handwerklich als imaginativ, an?
Es ist tatsächlich so, wie Sie es jetzt auch beschreiben. Man denkt, ach, das mache ich ganz einfach. Das weiß ich ja schon ungefähr, wie es dann aussehen soll. Und dann fängt man an und merkt, oha, das ist doch wesentlich komplexer, als ich mir das gedacht habe. Und jetzt muss ich hier noch und muss ich da noch. Dann hilft es manchmal schon, wenn man Innenarchitektur studiert hat und in der Lage ist, einen Plan zu machen und zu wissen, dass ein Fundament notwendig ist. Ich habe tatsächlich meine Techniken, wie andere Kollegen auch. Das sind Bilder oft, mit denen ich arbeite. Das sind Diagramme, das sind viele Listen, in denen die Biografien der Menschen aufgelistet sind. Bei Magnolienschlaf war das sogar sehr komplex. Da hatte ich für jede Figur eine Art tabellarischen Lebenslauf. Die mussten dann auch miteinander verbunden werden, dass man sieht, aha, wenn der also stirbt, dann war der schon am Leben und der hatte gerade den geheiratet, damit man sich nicht verzettelt. Und das ist einfach ganz viel Handwerk dann, ja.
Also ich stelle mir so eine Art Storyboard vor, ein riesengroßer, langer Papierstreifen über Ihrem Schreibtisch, auf dem dann auch so die Abläufe ineinander gefügt werden.
Also in der Zeit war es tatsächlich das Fenster. Ich hatte meinen Schreibtisch neben einer dreigeteilten Terrassentür und da habe ich mit so einem speziellen Fenstermalwachsstift von meinen Kindern, die habe ich mir geklaut und damit habe ich diese Geschichte in einer Art Zeitstrahl aufgeschrieben, Ereignisse dazu geschrieben. Und wenn man es vor sich hat, kann man auch leichter dran entlang schreiben. Mittlerweile gibt es Programme. Ich arbeite mit einem speziellen Schreibprogramm, das unserer Arbeit sehr entgegenkommt. Da kann man schon solche Strukturen von vornherein anlegen.
Und einblenden dann.
Und dann einblenden. Und dann sieht man, aha, hier ist eine andere Szene. Jetzt packe ich die mal wieder nach vorne. Das ist mit einem üblichen Textprogramm nicht gar so einfach. Aber da gibt es Hilfsmittel.
Ich möchte gerne mal kurz auf ein ganz anderes Thema kommen, Eva Baronski. Sie haben nämlich auch einen Blog eingerichtet. Ich bekam vor einem Jahr ungefähr eine Mail von Ihnen und da stand: Liebe Freunde, Kulturfreunde, Kulturtrinker, Querdenker und Kämpfer für den Genitiv, es ist soweit, nach einem Jahr des End- und Verwerfens und so weiter. Nach finaler Überzeugung geht unser Blog Kulturtrunken. Kultur ist, wenn man anders guckt, ins Netz oder online. Was meinten Sie damals mit anders gucken? Wie gucken Sie anders auf die Welt? Und das hängt ja wahrscheinlich auch mit diesem ganz anderen Medium zusammen.
Ich weiß nicht, ob es eine Frage des Mediums ist. Ich glaube, das ist einfach die Wahrnehmung des Künstlers, egal welcher Sparte, ist eine zunächst mal offene. Wir schauen hin, wir absorbieren Wahrheit, Wirklichkeit, wir absorbieren Realität und schauen, wie man es dann in eine Form bringen kann. Wir holen uns etwas raus und das bringen wir in eine Form und manchmal in eine möglichst andere Form, in einen möglichst anderen Blick oder mit einem möglichst anderen Blickwinkel die Dinge zu betrachten. Und so ist es entstanden.
Sie machen das jetzt zusammen mit einer Kollegin, Freundin?
Ja, Claudia Brendler, mit der mache ich das zusammen. Wir arbeiten sehr eng zusammen und das macht auch sehr viel Spaß. Und manchmal sind es einfach auch nur kurze Gedanken, die wir haben und sagen, da müsste man eigentlich mal was zu schreiben. Es ist so ein bisschen dieses ins Blaue schreiben oder ins Dunkle hinausschreiben. Das ist auch ganz schön, wenn man nicht weiß, das kommt jetzt zwischen zwei Buchdeckel oder auf eine Bühne oder was auch immer, sondern das geht irgendwo hinaus und damit ist es weg.
Das heißt, es ist auch nicht gedacht, dass diese Texte theoretisch mal in ein Buch kämen. Und es sind auch Texte, die Sie vielleicht gar nicht unbedingt in einem Buch sehen würden.
Die sind so unterschiedlich, da kann ich jetzt nicht wirklich Ja oder Nein zu sagen, zumal die ja jetzt schon in der Welt sind und das dann in ein Buch zu bringen, ich weiß nicht.
Jetzt sind wir schon bei einer dritten Musik, Eva Baronski. Und Sie haben uns mitgebracht The Inner Light. Was ist The Inner Light?
The Inner Light ist ein Stück von Andreas Hertel. Ich habe seinerzeit, als ich Herrn Mozart schrieb und er dann veröffentlicht wurde, dachte ich mir, also das ist ein Buch, wenn du da Lesungen machst, das muss unbedingt mit Musik sein. Und jetzt war ich auf der Suche nach einem Pianisten, der sowohl klassisch wie auch Jazz kann. Das ist nicht selbstverständlich. Und fand in Wiesbaden Andreas Hertel, der auch gleich gesagt hat, das klingt spannend, das mache ich. Und der hat mich über lange Zeit bei sehr, sehr vielen Lesungen begleitet. Wir hatten ganz tolle Zeit zusammen. Er hat die Stücke verarbeitet, hat sie zum Teil verjazzt, hat etwas verbunden. Und das war sehr bunt und sehr lustig und kam auch immer wieder was Neues hinzu. An diese Zeit erinnere ich mich sehr, sehr gerne. Und deswegen gibt es heute ein Stück von Andreas Hertel.
Eva Baronski ist heute Doppelkopfgast in HR2 Kultur. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Die Musik, die wir hörten, stammt von Andreas Hertel, der Titel The Inner Light. Und Sie haben erzählt, Eva Baronski, diese Musik wird dann bei Lesungen, Vorlesungen, Nachlesungen aus Herr Mozart wacht auf gespielt?
konkret während Lesungen. Also es hat sich tatsächlich so entwickelt, dass in diesen Lesungen, die wir zusammen veranstaltet haben, er in meinen Vortrag hineingespielt hat. Es gibt da beispielsweise eine Szene, wo der Herr Mozart in einem Jazzclub spielt und es ist auch so eine ganz nachtdunkle Atmosphäre und das hat er dann immer sehr schön begleitet und das wurde zu so einer kleinen Choreografie regelrecht.
Also an diese Szene komischerweise erinnere ich mich ganz genau. Da geht es nämlich darum, dass ein Saxophon spielt, wenn es die ist, die Sie jetzt meinen.
Da spielt unter anderem auch ein Saxophon.
Und da wird beschrieben, wie dieser Mozart, der ja kein Saxophon, oder dieser Herr Mozart, muss man sagen, der ja kein Saxophon kannte, zum ersten Mal Saxophonmusik hört. Und es ist zauberhaft, wie Sie beschreiben, was diese Musik, dieses wehmütig klagend strahlende Instrument, wie das auf diesen Mann wirkt. Und der wird sofort zum Saxophon-Fan.
Er wird zum Saxophon-Fan, er wird auch zum Jazz-Fan, denn das war ja auch eine wichtige Frage, wenn man Mozart in die Neuzeit holt, was macht er denn für eine Musik? Macht er jetzt Popmusik oder was macht er? Und ich habe ganz viele Menschen gefragt, ganz viele Künstler, Musiker, und ich habe von keinem, wirklich von keinem, eine befriedigende Antwort bekommen, bis ich dann gedacht habe, okay, dann entscheidest du das jetzt für dich allein. Und da er ein großer Improvisator war, habe ich gesagt, das wird ein Jazzer. Kam mir auch
ja,
zu Pass.
Und Sie haben zwar da keine Antwort bekommen, Sie haben aber Musiken bekommen. Man hat Ihnen ja Musiken geschenkt für dieses Buch, zu diesem Buch.
Das ist tatsächlich passiert, ja, auf einer Lesung in Wien. Es gibt einen Komponisten, Musiker in Wien, der Michael Publik, der war seinerzeit beschäftigt im Verlagshaus Doblinger. Das ist in meinem Roman nicht mehr das Verlagshaus Doblinger, sondern ist das Singlinger geworden. Von Michael habe ich auch sehr viel Information bekommen, er hat mir sehr viel geholfen. Und auf einer Lesung oder nach einer Lesung hat er mir diese Musik geschickt und hat gesagt, also wenn das ein Film wäre, dann wäre das der Abspann.
Ja, den hören wir dann auch gleich zum Abspann, aber vorher noch zwei, drei andere Fragen. Herr Mozart ist ja nochmal aufgetaucht, zum zweiten Mal, nämlich zu Weihnachten. Wie
ja,
kam das?
Der ist
also das ist Ihr viertes Buch, Herr Mozart feiert Weihnachten.
Ja, das kam schlicht so, dass mein Verlag sagte, wir brauchen noch ein Weihnachtsbuch. Und ich hatte tatsächlich eine Weihnachtsgeschichte vorgestrickt, sage ich mal, in der Schublade und habe gesagt, hier, ganz toll, habe ich auch schnell fertig geschrieben. Ich sagte, ja, können wir nicht Herr Mozart feiert Weihnachten machen? Also ich bin jetzt eigentlich nicht so für die Wiederauflage, aber die Idee fand ich dann ganz charmant. Und dann hat sich herausgestellt, dass tatsächlich das Weihnachtsfest in diesem Buch Herr Mozart wacht auf, das ja genau ein Jahr umspannt, ausgeschnitten ist. Also das fehlt komplett. Das habe ich nicht bedacht, weiß nicht warum. Wahrscheinlich hat mein Unterbewusstsein damals gesagt, da kannst du dann später noch einen Weihnachtsroman schreiben.
Das heißt, dieses Weihnachtsfest findet statt innerhalb des Jahres, das in Herr Mozart wacht auf beschrieben wird. Es ist also nicht ein neues Wiederauftauchen, sondern Herr Mozart bleibt.
Es ist sozusagen wie der Fokus auf eine Zeit, die da nicht näher beschrieben ist. Ja.
Sie haben ja auch Kinder, Eva Baronski. Wie funktioniert das eigentlich heute, dass man zugleich Familie hat und gleichzeitig auch noch erfolgreich schreibt?
Schwierig. Tatsächlich ist es so, dass ich am liebsten gar niemanden um mich habe. Es sollte auch möglichst niemand, am besten gar niemand im Haus sein. Möglicherweise kann man die Stadt auch von Menschen befreien. Nein, gar so schlimm ist es nicht. Aber ich habe im Kollegenkreis mal rumgehört, ob das allen so geht. Und ja, die meisten haben gerne eine freie Bahn, ein freies Haus. So, dass ich, meine Kinder gehen zumindest zum Teil noch zur Schule. Und ich stehe morgens auf, setze mich an meinen Schreibtisch und mache meine Arbeit, wobei der Arbeitsplatz nicht berechenbar ist. Also ich bin vor 3 Jahren umgezogen und habe mir also einen Arbeitsplatz eingerichtet, eine ganz spezielle Stelle, habe auch eine Lampe aufgehängt. Das war sehr kompliziert und ich kann dort nicht schreiben. Das geht einfach nicht. Ich sitze in der Küche und schaue aus dem Fenster und ich meander auch so rum. Mal sitze ich an dem Tisch, mal da und im Sommer dann draußen. Aber der Küchentisch ist ein guter Platz. Das ist nur leider der Kühlschrank zu nah.
Und zu laut.
Das geht.
Schreiben und Musik. Sie haben viel über Musik geschrieben und es gibt doch auch eine ganze Menge Parallelen zwischen Sprache und Musik. Also beides hat Klang, beides hat Rhythmus. Ist Ihnen das bewusst und gehen Sie da beim Schreiben auch bewusst mit um?
Also es ist nicht so, dass ich wie manche Musik höre beim Schreiben. Ich habe auch schon CDs geschenkt bekommen. Das ist eine tolle Schreibmusik. Das funktioniert bei mir nicht. Ich habe mehr die Ruhe. Ich habe auch mal ein Projekt versucht, dass ich auf eine Musik etwas geschrieben habe, die Dramaturgie der Musik in die Geschichte bringen wollte. Das war ein bisschen sehr konstruiert. Das hat nicht funktioniert. Musik und Sprache hat natürlich ganz viel miteinander zu tun und ich lese Texte auch immer noch oder schreibe sie auch auf den Klang, auf die Musikalität hin. Das ist mir sehr wichtig, dass ein Satz sich richtig anhört, unabhängig vom Inhalt.
Und das muss ja nicht nur beim leisen Lesen funktionieren, das muss ja auch beim lauten Lesen funktionieren.
Absolut.
Es ist ja nochmal was völlig anderes, ob man einen Text laut liest oder ob man ihn leise liest.
Ja, man kann ihn auch ähnlich wie bei einem Musikstück, das ja interpretiert wird, kann man einen Text ja auch beim Lesen so oder so lesen und ihm nochmal eine andere Gewichtung geben. Das macht ja auch Freude.
Ja, wobei es ja so ist, dass viele Autoren sich um dieses Thema gar nicht so viel Gedanken machen und dann ihre Texte gar nicht so gut lesen, wie es eigentlich für den Text gut und schön wäre.
Ja, es ist ja auch nicht ganz einfach. Es gibt ja Schauspieler, die das aufwendig lernen und da gehört auch ein gewisses Talent dazu, ja.
Und Sie haben aber auch ein bisschen sich weitergebildet auf dem Gebiet.
Ich habe Sprechunterricht genommen bei einer entsprechenden Lehrerin, um das einfach für Lesungen besser machen zu können, denn das macht mir ganz viel Spaß. Das ist immer sehr schön, wenn man zu einer Lesung kommt und hat diese Menschen, die man ja sonst nicht sieht. Man schreibt ja so ins Leere hinein und weiß, da sind irgendwann Leute, die lesen das und die trifft man dann endlich und die schauen einen an und das ist ein guter Moment, ja.
Eva Bronski, mit was für einem Projekt beschäftigen Sie sich im Augenblick?
Im Augenblick beschäftige ich mich wieder mit einem Projekt, das mit einer Musikerin zu tun hat. Die Musiker, die haben es mir doch irgendwie angetan. Und darüber hinaus nochmal mit dem Herrn Mozart. Das ist also jemand, der immer wieder zu mir zurückkommt. Dieses Mal geht er ins Theater. Der Herr Mozart wird im nächsten Jahr in Graz im Next Liberty Jugendtheater als Jugendtheaterstück aufgeführt und das ist jetzt gerade in den letzten Zügen sozusagen.
Das heißt, er ist also unterwegs sowohl in die Oper als auch ins Theater.
Er reist ins Theater und da wird sicherlich auch ein bisschen Musik hinzukommen, das versteht sich von selbst. Danach reise ich wahrscheinlich nach Bonn und helfe dem Herrn Beethoven auch auf die Theaterfüße, denn der steht ja jetzt demnächst auch ein Geburtstag an und ist noch einiges zu tun mit den Komponisten.
Ja, und nicht nur mit der Wiener Klassik, ja. Stimmt es? Ich habe es in einem, ich möchte mal sagen, etwas unsicheren Netzwerk gelesen. Sie seien auch mal Marmeladenverkäuferin gewesen.
Ja, das ist tatsächlich richtig. Das ist eine Anekdote. Ich habe in einer Zeit, in der meine Mutter krank, pflegebedürftig war, bin ich oft ins Feld gegangen, weil wir davon gesprochen haben und habe Früchte gesammelt und habe Unmengen von Marmelade gekocht. Das war so ein Sammeltrieb und es war so viel, dass ich dachte, die verkaufe ich jetzt auf dem Markt und dann habe ich mich auf den Markt gestellt und ich hatte sogar so Deckchen drauf und es ging wunderbar, bis dann irgendwie die Polizei kam und sagte, haben Sie denn hier so eine Berechtigung, so eine Genehmigung, Gewerbeschein? Ich kam dann da irgendwie wieder raus und die sagten dann, okay, jetzt können Sie den Rest verkaufen und dann gehen Sie aber bitte und unterlassen das künftig. Und das ist meine sehr kurze Karriere als Marmeladenverkäuferin. Es hat aber Spaß gemacht. Das Feedback war großartig, kamen auch Nachbestellungen, aber es war dann leider nicht länger möglich. Ja.
Und wenn Sie irgendetwas anderes verkaufen müssten, was könnte das sein?
Sie sprechen vom Plan B. Also ich habe Gastwirtsgene und ich muss auch regelmäßig Abendessen veranstalten und Menschen bekochen, mir das eine unheimliche Freude macht. Das ist ja auch etwas sehr Kreatives, was Schöpferisches. Man kann es dann auch anfassen, man kann es ganz schnell aufessen und das macht mir sehr viel Freude. Also, aber lokal aufmachen, das würde ich dann doch nicht.
Sie schildern ja in allen Romanen eigentlich, wie Menschen in eine ganz neue Lebenssituation geworfen werden, unfreiwillig hineingeraten. Wären Sie selbst gern mal eine andere?
Ach, ich bin ganz zufrieden, dass ich das Durcheinander, das man so im Leben hat, schon einigermaßen geregelt habe. Und nein, ich möchte keine andere sein. Ich achte eher darauf, dass ich das, was mir einfällt, was denn vielleicht im Leben sein sollte, dass ich das möglichst realisiere im Rahmen meiner Möglichkeiten. Nein, eine andere möchte ich eigentlich nicht sein. Ich finde das ganz gut, wie es ist.
Als letzte Frage, könnten Sie sich auch ein Leben ohne Schreiben vorstellen?
Nein. Ganz kurze, klare Antwort, nein.
Gut, das glaube ich überzeugt auch alle, die das hören und ich sehe es Ihnen auch an. Dann hören wir jetzt eine letzte Musik, Eva Boronski. Und Sie hatten uns ja auch schon angekündigt, was das ist.
Ja, das ist der Abspann zu einem möglichen Film, den der Komponist Michael Publik sich damals ausgedacht hat. Und ja, den hören wir jetzt.
Dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch.
Danke, ebenso.
Und wir hören jetzt diesen Abspann aus dem möglichen Film. Bei unseren Doppelkopfhörern in HR2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.